Es ist 17 Uhr.
NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg.
Recherchen zeigen mehr zu Hintergründen des Sadistennetzwerks. Hamburger Ermittler nehmen mutmaßliche Koksdealer fest. Menschen im Iran sorgen sich vor möglichen US-Eingriff. Das Wetter morgen Sonne und 23 Grad. Der Fall White Tiger erschüttert Hamburg und weit darüber hinaus. Ein 20-Jähriger soll Kinder im Netz so manipuliert haben, dass sie sich vor laufender Kamera selbst verletzten oder sogar das Leben genommen haben. Er ist jetzt in Untersuchungshaft. Ihm werden mehr als 120 Straftaten vorgeworfen. Inzwischen weiß man mehr über die Geschichte des Tatverdächtigen. Elias Bartel.
Der Beschuldigte lebte isoliert in einer Etage im Haus seines Vaters in Marienthal. Nach dem Abitur an einer Schule in Winterhude begann er keine Ausbildung, hatte kaum Sozialkontakte, saß dafür stundenlang am Rechner. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte er ein Ziel: Kinder gefügig machen, um sie vor laufender Kamera zu bestialischen Gewalttaten und sexuellen Handlungen an sich selbst zu bringen. Um dies zu perfektionieren, soll er sogar über eine Art Drehbuch verfügt haben. Die Aufnahmen, über 600 sogenannte Session-Recordings, sammelte er wie Trophäen, um sich in der Gruppierung 764 zu profilieren. Was bisher bekannt ist, betrifft den Zeitraum 2021 bis 2023. Die vorgestern sichergestellten Datenmengen sind gewaltig und müssen erst ausgewertet werden. Es ist davon auszugehen, dass weitere schwere Taten ans Licht kommen. Der mutmaßliche Täter hat bislang alles bestritten, was ihm zur Last gelegt wird.
Ja, und dieser grauenvolle Fall, der zeigt auf extreme Weise, welche Risiken das Internet für Kinder und Jugendliche birgt. Besonders gefährdet sind die, die seelisch belastet sind. Für sie fordert eine Kinderschutzorganisation mehr Hilfe. Jenny Witt, warum gerade für diese Kinder?
Ja, weil die Täter sie da ganz gezielt ausspähen. Zum Beispiel Kinder, die nicht so viel Halt in der Familie haben oder keine guten Freunde, die flüchten dann oft in die Online-Welt. Und da chatten sie dann eben auch mit Fremden beim Zocken oder in Online-Foren. Und das kann richtig gefährlich werden, sagt Hanna Zemmel von der Hamburger Hilfsorganisation Dunkelziffer e.V.
Weil sich dort Erwachsene rumtreiben, die explizit nach Kindern suchen, die sie groomen können, die sie dann zu Dingen zwingen können, erpressen können, die sie eigentlich nicht machen möchten.
Und eben nicht nur in Extremfällen wie dem jetzigen, sondern das passiert tagtäglich. Da kommen die Jugendlichen eben mit Fremden in Kontakt und genau diese Chats sind die Gefahrenzonen.
Und wie kann man sie besser schützen?
Also Dunkelziffer fordert auf jeden Fall mehr Unterstützung und dringend zusätzliche Therapieplätze für junge Menschen in Hamburg, weil die oft monatelang auf Plätze warten müssen. Das kann dazu führen, dass sie sich noch mehr abschotten und online abtauchen. Außerdem, sagt Hanna Zemmel, sollten Eltern und alle, die mit jungen Menschen arbeiten, viel mehr darüber wissen, wie Cybergrooming abläuft, welche Strategien die Täter verfolgen. Und die Deutsche Kindernothilfe, die geht noch weiter. Die fordert nämlich, dass die Bundesregierung Kinder im Internet besser schützt, dass Online-Konzerne verdächtige Inhalte melden müssen und auch, dass die internationale Zusammenarbeit der Polizei ausgebaut wird.
Darum geht's auch im Podcast Hamburg heute, der seit 17 Uhr online steht. Die Hamburger Polizei hat gemeinsam mit britischen Behörden einen 3,6 Tonnen schweren Kokainfund gemacht. Mehrere Verdächtige wurden in Winsenlohe festgenommen. Finn Kessler.
3,6 Tonnen Kokain. Straßenverkaufswert rund 90 Millionen Euro. Das weiße Pulver war in einem Kühlcontainer zwischen Bananenkisten versteckt und sollte eigentlich mit dem Schiff nach Hamburg gebracht werden. Allerdings stießen die Behörden im Hafen von Southampton in Großbritannien schon auf die heiße Ware und kassierten sie ein. Sie verständigten ihre deutschen Kollegen und ließen den Container passieren. Die deutschen Beamten mussten dann nur noch warten. Als der Container im Hamburger Hafen ankam und auf einen Sattelzug verladen wurde, folgten sie dem LKW bis zu einer Lagerhalle in Winsenlohe. Dort griffen schwer bewaffnete SEK-Beamte dann zu. In der Halle nahmen sie 5 Männer im Alter zwischen 26 und 41 Jahren fest, die das Kokain offenbar bergen wollten. 4 von ihnen sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Ein Mann wurde wieder freigelassen, weil es keine Haftgründe gab.
Israel hat im Krieg mit dem Iran Vergeltung angekündigt und seinem geistlichen Oberhaupt Ayatollah Khamenei indirekt mit dem Tod gedroht. Der Iran hatte vorher eine der wichtigsten Kliniken in Israel angegriffen. Israel dagegen nach eigener Aussage Atomanlagen im Iran und Raketenabschussbasen. Benjamin Weber beobachtet die Lage im Iran von Istanbul aus. Wie groß ist die Sorge im Land, dass jetzt auch die USA angreifen mit bunkerbrechenden Waffen und Bombern?
Bei den Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, von denen wir hören, das passiert ja über unsere Kollegen, die im Iran arbeiten, bei denen ist die Angst vor einem Eintreten der USA in diesen Krieg sehr groß, weil man befürchtet, das ist die einhellige Meinung, dass es dann noch länger dauert als ohnehin schon und dass es dann auch nur noch schlimmer werden kann. Die haben einfach nur Angst, dass die Schäden und die Angriffe auf Teheran und die zivilen Opfer dadurch einfach noch größer werden.
Ja, mehr als 10 Millionen Menschen wohnen im Großraum Teheran ohne Schutzräume und Warnsystem. Wie gehen die Menschen damit um?
Die Menschen sitzen einfach in den Wohnungen und haben Angst. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir seit gestern Abend eigentlich sehen, dass das Internet im Iran, der Zugang zum freien Internet, abgeschaltet ist. Und das ist natürlich auch für die Menschen vor Ort problematisch, weil sie quasi nicht mehr so richtig an Informationen kommen, was im Land passiert, und auch die Verwandten im Ausland kaum jetzt die Möglichkeit haben, mit ihren Leuten im Iran in Kontakt zu treten.
Benjamin Weber, und im Iran sitzen auch viele Deutsche fest. Hamburg legt zwei Kundenzentren für Einwohnerangelegenheiten zusammen. Das Kundenzentrum in Eimsbüttel in den Grindelhochhäusern wird geschlossen und das im Bezirk Nord in der Lenhardtstraße. Stattdessen wird es ein neues Kundenzentrum im Christoph-Probst-Weg geben, hinter dem UKE, direkt an der Bezirksgrenze von Hamburg-Nord und Eimsbüttel. Die CDU kritisiert die Pläne. Viele Menschen werden ihr zufolge längere Wege zu Kundenzentren haben. 40 Jahre gibt es sie schon, die Beratungsstelle Sperrgebiet in St. Georg. Die Anlauf- und Beratungsstelle der Diakonie Hamburg ist eine feste Institution im Stadtteil. Jährlich berät und unterstützt sie etwa 1000 Mal Sexarbeiterinnen. Susanne Röse.
10 festangestellte Sozialarbeiterinnen sind für die Prostituierten da, in der Beratungsstelle in der Lindenstraße, aber auch auf der Straße und digital in den sozialen Medien. Die Frauen, die sich an das Sperrgebiet wenden, kommen aus allen Bereichen der Prostitution, erklärt Anne Wiekhorst, Mitarbeiterin der Beratungsstelle.
Vom Straßenstrich, aus Laufhäusern, Modellwohnungen, im Alter von 18 bis Mitte, Ende 70.
Die meisten Frauen sind obdach- und wohnungslos und Migrantinnen. Viele von ihnen haben ein Suchtproblem und sind von Armut betroffen. Gerade die älteren Frauen bessern mit Sexarbeit ihre Rente auf.
Wir arbeiten niedrigschwellig, akzeptierend und komplett an den Bedarfen der Frauen.
Das Sperrgebiet versteht sich auch als Schutzraum und unterstützt, wenn Frauen aus der Prostitution aussteigen wollen. Daneben gibt es juristische Beratung und kostenlose ärztliche Sprechstunden. Beide Angebote sind spendenfinanziert.
Der FC St. Pauli komplettiert sein Torhüterteam. Er verpflichtet den 23-jährigen Simon Spari. Der kommt vom österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt. Zur Ablösesumme wollen beide Vereine nichts sagen.
Immer besser informiert. NDR 90,3.